So, liebe Leute, lasst mich euch was erzählen. Ich bin Simon hier am Mikrofon, an meinem niegelnagelneuen Mikrofon, gerade erst erstanden und möchte euch aufklären, aufhellen oder einfach unterhalten. Das hier ist Folge 208,5 von Tischlein deck dich. Dachte mir das gerade nur so, fiel mir so ein. Das ist nur so ein Hirnfurz. Aber so gehe ich generell ran an meine Kunst. Ich habe 5 oder 6 Folgen, die noch rumliegen, die unpubliziert sind. Und Folge 209 wollte ich eigentlich schon längst publizieren, aber irgendwie hat sich es dann immer aufgeschoben. Und jetzt dachte ich, komm, nach der Zeit, nach einer relativ langen Podcast-Pause, von ein paar Monaten mache ich jetzt einfach eine Folge zwischendrin, um zu erklären, in welchem Zustand ich mich befinde und was in Zukunft von mir zu erwarten ist, produktionstechnisch. Ja, und ich bin hier im wunderschönen ländlichen Raum bei meinem Opa und gehe gerade noch ein bisschen spazieren. Und jetzt habe ich hier nur mein neues Handy dabei, was ich vorher in Stuttgart kaufte, ein schönes Gerät von Samsung aus Korea. Und das vermittelte mir einfach ja, eine Sicherheit. Der nette Samsung-Mitarbeiter stand da im Geschäft und das hat mich überrascht, dass Samsung direkt da seine Mitarbeiter entsendet und sich so um die Kunden sorgt und das also nicht ein Saturn-Mitarbeiter war, sondern direkt vom Hersteller. Und ja, das hat mich dann doch überzeugt. Hatte noch überlegt, ein iPhone zu kaufen. Aber mir ist nur wichtig, dass die Qualität stimmt, die Aufnahmequalität. Und mein anderes Handy, naja, das Mikro war nicht mehr so das Beste. Und ich hoffe mal, das hier ist gut, aber wenn nicht, ist auch egal. Weil, genau, weil ich einfach so produziere, wie es mir beliebt. Und ja, wer damit ein Problem hat, liebe Leute, also dann helft mir doch, es besser zu machen. Ja, ich brauche sowieso Mitarbeiter, habe ich gemerkt. Ich werde nicht mehr Herr meines ganzen Materials. Also wenn ihr euch anbieten wollt, dann schickt mir einfach eine E-Mail oder so mit eurem Lebenslauf oder irgendwas. Muss nicht der Lebenslauf sein, aber schreibt eben ein paar Worte, was ihr gern arbeiten würdet und euch vorstellt. Und ich habe sehr viel Verwendung für fleißige Hände und Hirne, aber ich muss schon jemandem vertrauen können, den ich da einstellen würde. Und ich würde sogar was bezahlen, habe ich mir überlegt, auf Mindestlohnbasis. Aber ich brauche auf jeden Fall jemand Vertrauenswürdigen, weil die Inhalte, die ich hier produziere, die sind sensibel. Ich bin Kommunist, ich stehe im Visier der Staatsmacht, ich fühle dieses, ja, das Fadenkreuz ist auf mich gerichtet. Es könnte so sein, dass ich der Nächste bin. Die Polizeigewalt ist ja allgegenwärtig und verschärft sich ja natürlich im Zuge der zunehmenden Repression und so weiter, Faschisierung des Staates. Aber reden wir nicht davon, sondern ich will heute von erfreulichen Dingen reden, nämlich die Kunst und wie man sich eine bessere Gesellschaft vorstellt. Eine Welt voller Freude und ja, genau. Es ist doch eigentlich so einfach. Da spürt man, dass so viele Freuden und Lüste in einem schlummern und man sie nur packen müsste und sich ihrer bemächtigen. Und wenn man jemanden küsste, dann wäre das wie, naja, das größte Fanal, das größte Ausdruckssignal dieser möglichen Lust. Aber es gibt natürlich tausende andere Wege, auf denen uns dieser Segen zuteil werden kann. Zum Beispiel hier beim Dichten und Produzieren. Und so erging es mir. Die letzten Wochen merkte ich, ja, wie schön es ist, auch Reime zu machen. Deshalb versuche ich, das immer wieder einzubauen in meinen Diskurs. Aber generell einfach zu lachen und was herzustellen, was ja lustvoll ist und schön. Das ist so meine Kunst. Und ja, ich will einfach die Erwartungen ein bisschen dämpfen, liebe Leute. Wenn ich da dann dran denke, natürlich bin ich gespalten einerseits, ja. Diese öffentliche Person, die ich im normalen Alltagsleben bin, wo ich Simon, der Bürger oder Arbeiter eben bin, gegenüber meinen Chefs und Kollegen und auch meinen kommunistischen Genossen und Familien, Verwandten und so. Naja, da bin ich eben so leise und ängstlich, ja, möchte ich sagen, wirklich ängstlich. Und hier expressiv und wortgewandt. Und wenn ich jetzt dran denke, was denkt mein Chef über mich, dem ich schon meine Podcast-URL nannte und so, oder ja, jedenfalls den Podcast-Namen, ich gehe davon aus, dass er mal reingehört hat, aber ich habe jetzt nicht weiter nachgefragt, wollte das dann doch lieber, naja, getrennt halten. Und auch meine Genossen, von denen ein paar schon reingehört haben, aber ein paar auch noch nicht, obwohl ich es ihnen gesagt habe, weil sie eben nicht so podcast-affin sind. Und das ist ja okay, liebe Leute. Ich sag nur, wenn ich mir imaginiere, was seht ihr in mir oder was stellt ihr euch vor? Ihr stellt euch vor, naja, dass ich an der Oberfläche so leise und still bin und zurückhaltend, aber dass ich vielleicht unten drunter in der Tiefe viel habe, was in mir schlummert und was herauskommen könnte. Und ihr erhofft euch das vielleicht, dass ich das irgendwann mal zeige und herausgebe. Und ja, liebe Leute, aber meine Antwort darauf ist ganz einfach, ja, irgendwann schon, im Moment noch nicht. Und wenn ihr wollt, dass es schneller geht, dann helft mir einfach. Wie gesagt, ich brauche diese Hilfe einfach, um meine Schriften zu ordnen und meine Schriften vor allem, aber auch meine Podcasts und so und all das zu produzieren und zu verarbeiten. Das ist nicht so einfach. Und im Moment bin ich in einem Modus, wo ich einfach immer weiter anhäufe, akkumuliere, die Ideen sprudeln aus mir heraus. Täglich fange ich eine neue Geschichte an und so. Aber ich werde dem nicht her. Ich kann es nicht ordnen. Ich kann mir das im Moment auch nicht abverlangen. Das wäre ein zu hohes Ziel. Ich kann jetzt nicht darauf den Blick richten, irgendwie zu publizieren. Und wenn, dann muss das zu einem späteren Zeitpunkt geschehen. Und genau. Liebe kommunistischen Genossen, natürlich euch will ich einfach sagen, dass ich für euch da bin und es mir vor allem um euch, für euch leid tut. In dem Sinne, dass ich fühle, ihr seid ja die wichtigsten Menschen in meinem Leben oder für mich generell. Natürlich vielleicht nicht emotional, ja, dass man so an die Familie und so gebunden, aber einfach rational und politisch, wissenschaftlich weiß ich einfach, dass ich mich auf niemand verlassen kann, außer auf euch. Oder wenn überhaupt ich mich auf jemand verlassen kann, dann vielleicht auf euch, vielleicht ja auch nicht in einer revolutionären Situation. Ne? Wissen wir alle nicht, wie wir agieren würden und ob wir nicht doch auch feige wären, unsere früheren Überzeugungen verraten. Aber hey, immerhin weiß ich, dass ich bei euch an der richtigen Adresse bin und das zumindest die höchste Chance habe, Leute zu finden, Gleichgesinnte, die meine Gedanken vielleicht verstehen können, die mit meinen Plänen und Zielen übereinstimmen. Aber genau, also da meine ich, tut's mir leid, dass ich euch noch zu wenig geben kann an Material. Aber was ist zu wenig, was zu viel? Also ja, schaut doch mal da rein in meinen Podcast. Da sind ja schon 200 Episoden, da sind auch einige Texte. Das könnt ihr euch alles durchlesen. Und ja, auch Sachen rausnehmen oder hinterfragen. Und das ist es genau mit der Arbeit. Da fängt es ja schon an, diese Hilfestellung, die ich brauche, dass ihr einfach was davon nimmt oder kritisiert oder mir ein Zitat vorlegt und sagt, wie ist das gemeint? Oder wie auch sonst ihr das verarbeiten wollt und vielleicht woanders weiterleiten. Zum Beispiel in die Parteizeitung. Und da drucken wollt, ja, dann sage ich euch, macht das doch gern. Und wie gesagt, ich freue mich darüber, aber ich kann nicht jetzt im Moment aktiv daran mitarbeiten, irgendwie einen Text zu planen, zusammenzustellen für die Parteizeitung oder für welche andere Publikation auch immer. Nee, Leute, da bin ich einfach jetzt ganz, ganz rigoros und fühle, es muss so sein. Im Sommer, da ist man produktiv. Ich zumindest fühlte das schon letzten Sommer, als ich auch hier war bei meinen Großeltern, dass alles blüht und so. Und so sprießen auch die Ideen in mir. Und es wäre ein sehr großer Schritt, wirklich mal zu publizieren. Selbst nur einen Artikel in der Parteizeitung zu schreiben und meinen Namen darunter zu sehen. Selbst das, aber vor allem irgendwas von meinen künstlerischen Werken. Aber das muss ich, wie gesagt, noch weiter aufschieben. Und ich wollte euch das nur sagen. Ja, bitte setzt mich nicht so sehr unter Druck, aber hey, was ist schon Druck? Druck ist ja auch was Positives und ja, ich freue mich einfach über Resonanz und habe das bisher noch nicht so bekommen, aber denk, ja, ich habe halt auch noch nicht so danach gesucht und vielleicht war es auch ganz richtig so, aber ich war jetzt vor 2 oder 3 Wochen hier bei meinen Großeltern, also bei meinem Opa, der gerade ein bisschen Unterstützung braucht und deshalb wächst sonst ab in der Familie. Und aber genau, lass mich nochmal kurz zu meinen Genossen zurückkehren. Gestern Abend war eine Mitgliederversammlung, Gruppenabend, und ich bereitete ein Referat vor zur Analyse des Wahlspektakels oder Debakels und zur Einschätzung dieser Lage oder dieses Ergebnisses, dass wir so weit hinten landeten, ganz abgeschlagene als drittletzte Partei und unter uns nur noch die 2 anderen kommunistischen Parteien, SGP, die Trotzkisten und MLPD, die Schaumschläger oder wie soll man sie bezeichnen, Idealisten, Pseudo-Marxisten, Marxologen. Naja, diese landeten hinter uns, aber alle anderen Parteien, inklusive der Kleinparteien, die es da gibt, insgesamt ja um die 35, die angetreten sind, landeten alle vor uns. Und das interpretierte ich ja so, ja, das ist ein Zeichen für unsere Stärke. Weil wenn es nicht so wäre, dass die Bourgeoisie vor uns zittern würde und Angst haben würde und immer noch 30 Jahre nach der Niederschlagung des Sozialismus in Europa immer noch ganz genau wüsste, dass der Sozialismus sehr, sehr gefährlich für sie ist und dass es das eine ist, was sie bekämpfen müssen und im Zaum halten müssen. Und dann ist ihre Herrschaft ungefähr abgesichert. Für ein paar Jährchen noch können sie dieses Elend und Chaos weiterverwalten und die Leute so in Unwissenheit und geistiger Dunkelheit und Umnachtung halten. Aber der Kommunismus oder die kommunistischen Parteien. Und ja, das ist nur meine Interpretation. Deshalb diese harte antikommunistische Propaganda in allen Zeitungen und auf allen Kanälen. Und deshalb trauen sich die Leute natürlich nicht, kommunistische Parteien zu wählen oder werden gar nicht erst auf sie aufmerksam. Und jede Kleinstpartei, jeder politisch auch nur halbwegs interessierte Mensch, der da eine Idee hat und diesen Furz in die Welt setzt, zu sagen, komm, ich gründe eine neue Partei, Partei der Vernunft, Partei der Humanisten, habe ich da gelesen und fand diese Wahlplakate so schön absurd, von wegen Kriegstüchtigkeit braucht einen neuen Politikstil. Das ist so geil, es braucht nur einen neuen Politikstil und man flanscht sich da an die Vokabeln, die man aufgeschnappt hat aus dem Fernsehen oder der Zeitung. Ja, ja, mein geil, wir müssen jetzt kriegstüchtig werden als Deutschland, aber natürlich die Politiker, die kriegen das nicht so hin und wir können das aber hinkriegen als kleine Partei. Aber all diese Parteien kriegen mehr Stimmen als wir und ich sehe das einfach als Zeichen dafür, dass es ein sehr leichter Schritt ist für einen Menschen, für einen deutschen Wähler, so eine Partei zu wählen und zu sagen, jawohl, ich mache das, weil klar, die Altparteien, die haben auch ihre Fehler. Klar, die sind die Mächtigen, denn man will sich immer bei den Mächtigen ankuscheln und dementsprechend wählt man lieber so jemand, der dann tatsächlich auch ins Parlament kommt. Aber ja, man kann auch mal so eine Kleinpartei wählen, aber halt nicht die Kommunisten. Und das erkläre ich nur. Das ist die Folge dieser harten antikommunistischen Propaganda. Die Bourgeoisie, die diese Entscheidung trifft, die einzelnen kleinen Leute, die natürlich willenlose Maschinchen sind oder wie sagt man, Androiden, wie auch dieses Betriebssystem, über das hier aufgenommen wird. Na, die einfach so halt so wählen, so denken, so chaotisch, planlos, anarchistisch in einer solchen Gedankensammlung, einem Potpourri leben. Wie es eben die Bourgeoisie ihnen aufoktroyiert. Und das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch ein Leiden, zwar kein materielles hier in Deutschland, haben wir zumindest genug zum Essen, aber das ist ein sehr großes geistiges Leiden, auch in so einer Umnachtung zu leben. Wie es ja auch ich teils tue, aber mich eben teils freikämpfe durch diesen Kommunismus und Stalinismus. Aber diese Analyse gestern Abend vollzog ich also und wollte meinen Genossen da Mut zusprechen. Ja, dass es jetzt im Moment halt so ist, wir kommen da nicht an die Macht und es ist auch wenig zu tun. Wir müssen natürlich versuchen zu diskutieren mit Leuten in unserem Umfeld oder auf der Straße, aber wir werden jetzt nichts Großes bewegen, schon gar nicht zur Revolution kommen, aber schon, es wäre schon erstaunlich, könnten wir überhaupt 2 oder 3 neue Mitglieder gewinnen bis Ende des Jahres in Stuttgart. Das müssen wir einfach realistisch einschätzen. Da ist nichts groß zu gewinnen und bewegen und trotzdem sind wir einfach objektiv im Recht, wissenschaftlich, marxistisch, müssen weiter daran glauben, aber vor allem auch weiter studieren, um überhaupt zu wissen, womit wir da Recht haben wollen. Und ja, mir war nur dieser Gedanke wichtig. Die heutige Schwäche ist eigentlich ein Zeichen für unsere morgige Stärke. Aber Marlon Krohn drückte diesen Gedanken eigentlich viel schöner aus. Ich habe da auch nochmal bei ihm nachgefragt, ob er dieses Zitat parat hat aus einem seiner Bücher. Das wollte ich dann nochmal nachschlagen. Und liebe Genossen, da ist nun meine Sache, meine Überlegung, dass ich nicht weiß, wie sind diese Persönlichkeiten in Einklang zu bringen. Einmal hier meine virtuelle und dann die wirkliche oder die im physischen direkten Austausch. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Das sind halt 2 parallele Gleise, die da irgendwo verlaufen. Und ich kann es jetzt auch nicht besser einordnen. Ich will nur sagen, mir ist es sehr wichtig, da mit euch zusammenzukommen. Und überhaupt, das ist eine sehr große Quelle auch der Inspiration für meine Kunst, mein Schaffen, generell auch fürs Leben. Andere Leute zu sehen, auch im Büro, bei der Arbeit und so. Aber es ist im Moment auch so, dass ich fühle, ich habe zu viele dieser Termine, sei es in der Partei oder mit der Familie oder bei der Arbeit. Und ich bin eigentlich gerade so kreativ, dass ich einfach nur schreiben will und mich einfach nur dahin versenken will und alles andere sollte mir eigentlich egal sein. Und das hält mich nur davon ab und ich muss dann eine bessere Balance finden. Genau. Es quillt aus mir heraus. Ich werde dieser Masse nicht mehr Herr. Und genau. Also, ja, liebe Genossen, ich will euch nicht mehr sagen. Ich sage euch einfach, wartet mal ab. Also genau, ich will auch mit euch zusammenarbeiten. Der eine Genosse, ein sehr netter junger Mann, genau in meinem Alter auch, ungefähr ein Brite, der aus dem Mutterland des Imperialismus stammt. Wobei wir in Deutschland natürlich mittlerweile auch ganz gut dabei sind und nachgezogen haben, ne? Durch Hitler und so weiter den Faschismus Boden gut gemacht haben oder die Briten sogar überholt haben, was Imperialismus anbelangt. Aber er ist jetzt bei uns als Deutscher oder zumindest in Deutschland integriert und voll auf am Arbeiten hier für Deutschland. Ja, also liebe Grüße, falls er zuhört. Und er sagte nur sowas über Instagram und dass er da auch Bock hätte, irgendwie mitzumachen oder irgendwas für die Partei zu machen. Und ich sage, ja, da habe ich auch Bock. Wie gesagt, ich habe auch schon meinen Instagram-Kanal bis jetzt und mache da auch manchmal politische Videos. Und ich finde es aber gut, ja, das auch noch eher im Parteiauftrag zu machen, weil ich weiß gar nicht, ob das so das Richtige wäre für mich oder ob ich eher so doch frei sein muss und eher losgelöst oder ob mir diese Struktur und Angliederung gut tun würde, damit ich auch ein bisschen planvoller rede und produziere, mir ein bisschen mehr vornehme, was ich eigentlich besprechen will und dann mehr so einen roten Faden reinbekomme in meine Videos und Podcasts. Das wäre auch eine Option, sage ich. Aber ich sage euch einfach, ja, tretet doch da an mich heran. Also mir ist das halt sehr wichtig, immer diese ersten Schritte, dass ich betone, dass ich eben schüchtern bin und einfach nicht gern diese ersten Schritte mache. Aber wenn ein anderer das übernimmt, ja, dann lasse ich mich da einfach gern fallen und würde da so gern aufgefangen werden von diesem anderen, der mir das anbietet mit seinen ersten Schritten schon. Genau. Und wenn ihr dann ersten Schritt macht und sagen wollt, hey komm, machen wir mal ein Video zusammen, irgendein Video zur Analyse, Wahleinschätzung oder generell kommunistische Agitation, dann wäre ich da sofort dabei und würde sagen, jawohl, komm, planen wir das, produzieren wir das, was auch immer, ziehen wir es durch. Und ich bin natürlich auch der Mensch, der gern vor der Kamera steht, wie in meinen bisherigen privaten Videos schon. Aber ja, gern auch hinter der Kamera und wie ihr meint, Leute, was so eure Interessen und Talente sind. Aber all das muss auch organisiert und geplant werden, genau. Und im Moment bin ich nicht in der Lage, da von mir aus irgendeinen Schritt zu machen, irgendwas in der Richtung auf euch zu, weil ich so in dieser esoterischen eigenen Produktionsblase bin. Und genau, wollte das hier nur rauslassen und sagen, ich bin auch eigentlich bereit, mich zu öffnen, aber jetzt nicht so schnell und vor allem im Moment, jetzt im Sommer, wo diese extrem produktive Zeit für mich ist, ja, da igle ich mich auch eigentlich lieber ein und mir ist es ganz recht so im Moment, wie es ist. Aber wie gesagt, dieser Instagram-Kanal für die Partei, das wäre schon relevant, glaube ich, ja. Das könnte einige Follower anziehen, einige, ja, ob es so die Massen ergreifen und bewegen kann, die Volksmassen erbeben lassen kann und für den Kommunismus interessieren lassen. Na, ein erstes zartes Pflänzchen des politischen Durchblicks und der Klarsicht pflanzen. Das weiß ich nicht, aber ja. Diese Sache mit der Politik ist extrem wichtig. Wurde mir jetzt auch nochmal deutlicher als vorher. Vor 2 Wochen, da war so ein extremer Ausbruch meiner Kreativität. Ich war hier und hatte dann so eine Woche frei, mich um meinen Opa gekümmert und wir waren hier nur zu zweit die meiste Zeit. Meine Tante war ab und zu da, aber das fand ich schön, so wie in einer Männer-WG und einfach ein bisschen zwanglos so dahin gelebt. Und da hatte ich dann Zeit und Muße, ein paar Sprachaufnahmen zu machen und zu schreiben. Aber genau, vor allem diese Sprachaufnahmen, die haben mich so auf ein neues Niveau katapultiert. Das einfach schwindelig wurde und ich weiß immer noch nicht, was ist da passiert? Was ist los mit mir? Die Sache ist die, lass mich chronologisch erzählen. Vor 3 oder 4 Jahren fing ich so an, meinen Podcast regelmäßig zu produzieren. Dann vor einem Jahr fing ich an, auch auf Englisch zu reden, was zu tun hatte mit jemandem, in dem ich mich verliebt hatte, aber das war schon immer so in meinem Podcast, dass ich immer irgendwie produzierte aus diesem Antrieb heraus, dass ich dachte, ich will jetzt jemand erreichen, den ich liebe. So wie auch in Folge 14, was so die erste richtig gute, knallige Folge war. Aber gut, ja, das mit dem Englischen, genau, vor einem Jahr. Und das gab ich dann aber wieder auf, weil das zu eng mit der Liebe verflochten war. Und genau das will ich jetzt eigentlich lösen, dieses Problem der Verflechtung, dass meine Kunst zu eng an meine persönliche Lebens- und Liebessituation gebunden ist. Genau wie ich leibe und lebe. Der Leib ist sehr wichtig, ja. Der Leib, diese Basis all unserer Gefühle und Begierden und Wünsche. Also, ja, im Herbst, da endete das abrupt, diese Phase, warum auch immer. Diese Person da verwickelte mich da in gewisse unangenehme Auseinandersetzungen, dann dazu führten, dass ich meinen Chef ins Auge schauen musste und meinen Eltern vor allem Rede und Antwort stehen sollte über das, was ich da getan hatte mit dem Podcast oder was auch immer. Und das fühlte sich halt ein bisschen unangenehm an. Und dann ließ ich das alles fallen wieder mit dem Englischen. Und genau, weil sie eben nur Englisch sprach, war das so nötig. Aber mir wurde damals gar nicht bewusst, was für eine Kraft das Englisch hat. Und das wurde mir jetzt erst bewusst vor 2 Wochen, als ich diese englischen Aufnahmen machte und da auch so ein bisschen dichtete. Das war dann wie eine Art Rap. Genau, und das wollte ich nur sagen. Da fühlte ich das. Ja, ich stand einfach eines Morgens auf nach dem Frühstück mit meinem Opa und fing dann an, so auf Englisch zu reden in der Sprachaufnahme. Nur so für mich oder für irgendjemand. auch wieder mit der Liebe zu tun, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wer oder was was, aber hat auch mit meiner Ex-Freundin zu tun ist, redete ich noch für sie auf Deutsch und switchte dann so langsam auf Englisch und wie auch immer. Also da merkte ich, aber ich ließ nur so ein paar Worte, so ein paar Verse und Reime los auf Englisch. Und was für eine Kraft das Englisch hat, genau, das ist auch viel einfacher, ist zu reimen und einfach viel schöner klingt und viele Dinge. Jede Sprache ist ein eigenes Universum. Und auch Spanisch habe ich immer gefühlt, ist sehr schön und ich sollte mich mehr dem widmen, auch mehr auf Spanisch zu lesen und zu schreiben. Aber Englisch habe ich dann nochmals gemerkt, das steht noch eine Stufe drüber, auch über dem Spanischen und über dem Deutschen sowieso. Es ist einfach besser. Einfach, man muss es so sagen, natürlich hat jede Sprache so ihre Ecken und Kanten und Schwächen und Stärken vielleicht, aber das Englische, und das hat wahrscheinlich auch mit dem Imperialismus zu tun, dass der Imperialismus die Welt beherrscht und nicht mehr England, aber die USA halt heute so dieses Zentrum der imperialistischen Welt sind. Da ist auch der ganze Reichtum und da kann sich die Kultur und Kunst in die Höhen schrauben und entwickeln. Und so sehe ich, dass das dann notwendig irgendwie Englisch auch die ausdrucksstärkste Sprache ist auf der Welt oder zumindest die ich kenne jetzt. Ich kenne ja nicht so viele, aber Englisch, Spanisch und Deutsch beherrsche ich zumindest ganz leidlich. Und da sage ich, also es gibt einfach gar keinen Vergleich zum Englischen. Und ich will vor allem auch weiter Englisch reden. Und genau, dahin will ich jetzt kommen. Das ist so ein Baustein meiner Kunst, dachte ich jetzt diese Woche, die Triangulierung. Ja, ich muss gleichzeitig auf Spanisch, Englisch und Deutsch podcasten oder schreiben. Aber es geht nicht an, nur auf Deutsch. Das geht auch gar nicht, auch wegen der politischen Situation und so. Ich muss mich auch von Deutschland entfernen. Genau, aber dann, vor 2 oder 3 Wochen, als ich hier war und Urlaub hatte, dann stieg mir das natürlich auch zu Kopf, ne? Weil diese Verse, und das war wie eine Art Rap, den ich da machte. Und es ist eben schon deutlich leichter auf Englisch zu rappen oder Reime zu finden, wie jetzt auf Deutsch. Ne? Das ist halt auch der Punkt. Es ist einfach, es ist stilistisch sehr treffend und präzise irgendwie, diese Sprache. Sehr vielseitig und naja, ja, einfach sehr schön. Der Klang der Worte ist einfach schön, muss man sagen. Ist einfach schöner als Deutsch und auch schöner als Spanisch noch. Wobei im Spanischen, ja, gibt es auch, ich glaube, schon mehr Reime und auch schon mehr Muster in der Sprache, die sehr schön diese Sachen, ne, mit den Adjektiven, dass die immer auf O oder A enden, je nachdem, ob es männlich oder weiblich ist. Diese Sexualisierung der Sprache finde ich auch sehr schön. Aber wie gesagt, nichts geht übers Englische. Das ist mir jetzt sonnenklar und diese Erkenntnis, die durchdringt mich und bin immer noch dabei zu verstehen, was soll ich eigentlich für einen Schluss daraus ziehen. Genau, vor 2 Wochen dachte ich dann, ja, sollte ich in die USA gehen oder könnte ich auch so eine Art Rapper werden oder was? Oder ja, Songwriter einfach für die Rapper und Künstler dort, Sänger, ja, Liedtexte schreiben. Ich glaube schon, dass ich da ein Talent habe in der Lyrik und der Textproduktion. Und das ist aber das Wichtige, dass mir das dann auch zu Kopf stieg und ich dachte, ja, aber was wird dann mit mir geschehen? Ich bin ja jetzt sowieso schon leicht drogenaffin oder zumindest zu dieser einen Droge Cannabis und merkte einfach, dass ich das immer wieder auch überziehen will und mich, ja, darin einigeln kann. Das ist so ein schönes Gefühl zu denken, die Welt ist so krank am Imperialismus. Ja, alle, also alle diese Menschen, die vom Kommunismus nichts wissen wollen und naja, einfach so mitlaufen und zufrieden sind oder vorgeben zu sein in dieser imperialistischen Welt. Das ist so krank, diese Art zu leben und das ist ja nicht eure Schuld oder die individuelle Schuld, sondern das System, das uns alle so macht, aber es ist trotzdem sehr krank und da will ich auch so ein Stück weit zumindest krank sein und in dem Sinne süchtig sein und deshalb jeden Abend rauchen, aber das war immer genau mein Punkt und deshalb bin ich auch psychisch eben leicht, naja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber schon so leicht wankelmütig zumindest, ja, nicht so ganz stabil, aber das war auch schon davor, so bevor ich vor ein paar Jahren angefangen habe zu kiffen. Nur das war jetzt so eine Sache, wo ich dran dachte, wenn ich jetzt Rapper werden würde, nach L.A., nach Los Angeles gehen würde, wo all diese Studios sind und da ja, Hits produzieren würde und zum Topstar gefeiert weltweit und so, dann weiß auch gar nicht, ob ich das überleben könnte oder ob ich dann auch noch andere Drogen konsumieren würde und dann an einer Überdosis so sterben. Und das ist sehr interessant, wurde mir dann klar. Das ist nämlich der Weg, wie der Imperialismus es schafft, die schlauen oder künstlerisch begabten Leute, die einfach in sich eine Sehnsucht tragen, nach was Schönem, nach einer besseren Welt oder nach irgendwas darzustellen, was zu tanzen oder zu singen oder zu schreiben. Und dass der Imperialismus ja aber einen Weg finden muss, diese Leute irgendwie zu unterdrücken oder einfach zu beseitigen, weil natürlich diese Welt so hässlich ist und das darf ja aber der Arbeiterklasse, den Volksmassen nicht auffallen. Um was für große Glücksgefühle, die eigentlich möglich wären, sie da gebracht werden. Genau. Und deshalb müssen diese Künstler irgendwie eingebettet werden, natürlich in diese Studios und diese Labels, für die sie dann produzieren, diese großen Unternehmen und Konzerne, die sich dann da den Hauptbrocken abschneiden. Und daher sind diese Künstler ja im Grunde auch noch Kleinbürger. So wie auch mein Vater, wenn sie auch mehr verdienen vielleicht, oder die Topstars zumindest, aber die verdienen dann trotzdem auch nur ein paar Millionen und keine Milliarde. Und das ist trotzdem dann immer noch der Status des Kleinbürgers, im Gegensatz zum Besitzer eben dieses Labels oder Sony Music oder was auch immer. Das ist dann der wirkliche Bourgeois. Und da wurde mir aber klar, natürlich diese Drogen und diese, vor allem in den USA natürlich verbreitete, Sucht nach was auch immer, für ja, Methamphetamin oder sonstigen durchaus einschlägigen Drogen. Das ist ja einfach auch eine Möglichkeit für den Imperialismus, die Leute loszuwerden. Also am Ende ist es für ihn doch egal, wie er diese für ihn gefährlichen Leute los wird. Wenn es durch Drogen ist und eine Überdosis, umso besser, dann machen sie es ja noch selber und sind sogar selber schuld. Und das ist viel bequemer und leichter für ihn, als wenn sie ihn durch einen Geheimdienst oder so ermorden ließen. Aber, genau, das ist ja auch eine reale Möglichkeit, zumindest für einen Kommunisten, von Geheimdienst eines imperialistischen Landes ermordet zu werden oder von der Polizei oder Justiz einfach einkassiert und jahrelang durch eine reine Willkürjustiz ins Gefängnis gesetzt zu werden. Und das ist aber eigentlich äquivalent, wurde mir dann klar, diese Justiz oder diese gewalttätige Polizeimacht oder eben, ja, dieser Hedonismus und dass man sich darin verliert und eben unfähig wird, noch weiter zu produzieren und noch weiter gefährlich zu sein für den Imperialismus. Und ja, für mich habe ich da einfach die Balance gefunden, habe ich jetzt gespürt. Ich kiffe abends und da bin ich so unproduktiv und das werf mir das immer vor, aber das ist auch ganz paradox, warum überhaupt. Das ist halt meine Art zu leben und zu sein im Moment. Aber dass ich mich da einfach ein bisschen gehen lassen kann, fühle ich abends nach der Arbeit und so, nachdem ich auch ein bisschen geschrieben habe und produziert, fühle ich, jetzt will ich es auch nicht zu weit treiben, nicht zu sehr perfektionieren, genau. Ich will nicht so werden wie diese Bourgeois-Welt uns glauben macht, dass man werden müsste. Man muss dieses perfekte Produkt fertigstellen oder dieser perfekt glänzende Mensch sein. Und so will ich nicht. Und deshalb schreibe ich auch so chaotisch und sprunghaft. Und das ist auch was ich dann gemerkt habe vor 2-3 Wochen. Diese Audioaufnahmen waren sehr gut, aber ich weiß gar nicht, was ich damit machen will. Das ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht und so. Aber ich weiß nicht, wie, was, wo ich rausbringen will. Aber darüber werde ich mir langsam irgendwann klar werden. Aber ja, ich will auch dieses Chaos und so den Spiegel der Welt sein und mich auch dieser Bourgeois-Welt widersetzen, weil ich fühle, du musst natürlich dich selbst als Arbeitskraft verkaufen, als Ware und fühlst, du musst ganz makellos sein, wie all diese Waren im Supermarkt und so. Und das kannst du aber nie und deshalb setzt du nie an und schaffst nie was. Oder wenn du fühlst, dass du ein Talent hast, wie ich es ja schon seit Jahrzehnten mindestens fühlte, seit einem Jahrzehnt, dass ich mehr schreiben müsste und dieses Talent fertig entwickeln müsste, dann machst du es aber nie, weil du denkst, du könntest dem nicht standhalten, diesem großen Bild, das da erzeugt wird, dieses perfekten Menschen, dieses, ja, eben nach dem Bourgeois-Vorbild, wie eben die Waren zu sein haben, ganz makellos und wie ein Porsche, der ganz fabrikneu und so glänzt und strahlt und so kann ein Mensch aber nie sein und das beschämt einen dann und macht einem klar, ich kann dem nicht gerecht werden und deshalb lasse ich lieber ganz, es zu versuchen. Genau, und das wurde mir so klar und hat mir einfach klar gemacht, ja, es ist nichts falsch an mir. Natürlich muss man sich auch selber kritisieren irgendwo und sehen, ja, es ist ja wahr, dass ich zumindest dutzende Fragmente von Ideen für Novellen oder Romane oder ähnliche Texte oder politische Essays in den Schubladen habe. Aber wenn ich da einfach nur mal, ja, was vollenden würde, dann könnte ich das ja irgendwie rausbringen. Aber das mache ich nicht, sondern schreibe einfach gerade daran weiter, was mir halt gerade in den Sinn kommt oder durch den Kopf geht oder meine alltäglichen Erlebnisse. Und genau, das ist aber auch ein Akt des Widerstands, sage ich, gegen diesen Imperialismus. Und gegen die Art und Weise, wie uns die Bourgeoisie eben formen will und davon abhalten zu produzieren oder zumindest auf andere Weise zu produzieren, als von ihr gefordert und genormt in den Fabriken, da es für sie kompatibel ist und abrechenbar, damit es schön in ihre Profitschatulle fließt. Genau, also ja, liebe Leute, in dem Sinne verstehe ich diese Aufnahme hier, dass ich einfach die Erwartung ein bisschen dämpfen will, auch für mich muss ich mir den Druck ein bisschen von den Schultern nehmen, einerseits, aber andererseits auch sagen, ich erwarte schon auch mehr von mir. Ich weiß, ich kann mehr reinstecken in diese Arbeit und sollte auch mal weniger kiffen, um einfach auch dafür mehr Zeit zu haben für dieses künstlerische Produzieren. Also ja, es ist dialektisch. Einerseits, ja, ich erwarte mehr von mir, aber andererseits, selbst wenn das alles aufgeht, was ich mir vornehme, da reinzustecken an Energie und Leidenschaft und Hingabe, selbst dann wird es vielleicht noch Monate oder Jahre, zumindest ein Jahr dauern, bis ich meinen ersten wirklich, wirklich öffentlichkeitswirksamen Text rausbringen kann. Und das ist dann so, Leute. Das bitte ich euch nur zu akzeptieren und zu verstehen. Genau, dass ich auf einem schwierigen Weg bin. Und wenn überhaupt, wenn ihr mir da helfen wollt, ja, dann ist da jede Hilfe willkommen. Aber im Moment für mich selber kann ich nichts weiter ankündigen als diesen Fahrplan ungefähr. Ja, also und gut, dann vor 2 Wochen diese Rap-Serie von 10 oder 15 Audioaufnahmen, wo ich immer nur dazwischen mal ein bisschen rappte, genau, dann meinte ich, stieg mir das zu Kopf und ich dachte so, ja, shit, ich könnte echt so berühmt werden und überhaupt, das wäre so geil. Einerseits, ja, die englische Sprache ist einfach so schön und es wird mir so viel Spaß machen. Es ist einfach was anderes und besser irgendwo. Also ja, Abwechslung ist immer gut, aber es ist einfach auch so, dass ich das will und eine Sehnsucht danach habe, genau diese Sprache zu sprechen. Aber andererseits, ja, auch so berühmt zu sein und so und viel Geld zu verdienen, natürlich ist das auch so ein Traum. Auch von Kommunisten, weil man dadurch ja Unabhängigkeit gewinnen kann, freie Zeit sich leisten kann. Aber dann wurde mir klar, hey, ja, ja, okay, das ist logisch irgendwie, dass diesen Traum auch zu träumen oder zuzulassen. Aber andererseits, schau mal, dieser Traum ist auch genau das, was mich immer vom Produzieren abgehalten hat, wie ich gerade vor 5 Minuten etwa ausführte, dieses hohe Bild, das die Bourgeoisie erzeugt, dass wir alle zu kleinen Bourgeois gebildet werden und diese Vorstellung haben, wir können dieser perfekte Mensch werden, wie der Unternehmer, der sein eigenes Unternehmen hat und Kapital für sich arbeiten lässt, beziehungsweise die Arbeiter zwingt und einspannt, damit sie mit diesem Kapital was produzieren, wovon dann hauptsächlich der Unternehmer profitiert oder eben nur er den Profit einfährt und die Arbeiter so abgespeist werden mit ihren Produktionskosten, die Kosten eben, die sie zur Erhaltung ihres Lebens brauchen. Das ist sehr, sehr absurd, weil die Mehrheit, die Masse der Menschen ist Arbeiter und wird es auch immer sein. Es kann nicht so sein, dass alle Bourgeois sind, das ist allein logisch nicht möglich, dass alle Ausbeuter sind, weil wer bleibt dann noch auszubeuten? Dann, das ist einfach ein logischer Widerspruch. Und diese Gedankenwelt der Bourgeoisie ist sehr, sehr wirr und widersprüchlich. Wir dürfen uns auch da gar nicht zu sehr drauf einlassen, weil da gehen wir ihnen schon in die Falle. So wollen sie uns nämlich genau dran kriegen, dass wir das alles ernst nehmen. Das ist alles auch gar nicht ernst nehmen, was die da treiben. Das ist auch ganz, ganz wichtig, sich auf den Marxismus zu besinnen und darauf, dass das die Wahrheit ist und wir das weiter verfolgen und diese Welt, wie sie momentan ist, auch nur so am Rande eigentlich zur Kenntnis nehmen müssen. Natürlich ist sie schon so eine harte, objektive Grenzbedingung und so, die man irgendwie beachten muss, aber trotzdem mehr halt auch nicht. Genau, sie ist nicht schön, sie ist nicht bewahrenswert in dem Zustand, sie ist nichts, das ist einfach scheiße. Und so müssen wir da rangehen. Und in dem Sinne auch ein bisschen, ja, in der DKP auch ein bisschen mehr Protest wagen. Das kam gestern auch zur Sprache bei dieser knallharten Wahlanalyse dann, dass wir einen Wahlkampf machen, der zu sehr auch inhaltlich geprägt war, wo wir eigentlich einfach auch eine Proteststimmung erzeugen und ausbeuten könnten. Zum Beispiel dachte ich dann im Nachgang, sah ich mal immer diese Aufkleber an Ampeln von der NPD, was ist natürlich ja, eine faschistische Partei ist, die weil von der man sich distanziert. Aber diese Parole darauf war einfach gut, nämlich nieder mit der Regierung. Und das ist so einfach und so klar und so richtig für die DKP. Und gut, da müssten wir es vielleicht noch anders formulieren und so, aber ich finde jetzt auch nicht, dass das so schlimm ist oder so schlimm wäre, dass das dann der gleiche Spruch wie bei der NPD wäre, weil das ist einfach grundlegend ja die marxistische Forderung, dass wir irgendwann den Weg zur Revolution finden wollen und dann die Regierung beseitigen wollen und aus dem Amt hieven, aber eben nicht mehr nach ihren Regeln spielen und nicht mehr nach diesem angeblich fairen demokratischen Wahlprozess. Aber das sind alles Zukunftsfragen. Für heute müssen wir uns zurückziehen und ja, einfach die Gegebenheiten klar sehen, dass wir Kommunisten im Moment sehr, sehr schwach sind und da das sich auch in mittlerer Zukunft nicht ändern wird, aller Voraussicht nach. Und wir uns einfach auf uns selbst besinnen müssen und auf die Mitglieder, die wir schon haben, dass wir die nämlich gut ausbilden und vor allem in der Partei halten, weil das ist auch eine zähe, anstrengende Arbeit, wo einem die Motivation manchmal abhanden kommen kann. Aber genau das irgendwie eine Sache finden, was die Mitglieder bindet und was ihnen Lust macht, weiterzuarbeiten. Und die wir haben, das sind sehr, sehr gute Leute. Das ist nur so wichtig und zu verstehen, was mir auch erst so richtig klar wurde, wie viele Kommunisten es doch gibt in Deutschland durch diese Seminare. Klar, einerseits der Eintritt in die DKP in Stuttgart gibt es ja auch schon immerhin ein paar, 50 oder so. Aber in Leverkusen ist diese Parteischule, die Karl-Liebknecht-Schule, und da trifft man, wenn man sich zum Seminar anmeldet, dann Leute aus ganz Deutschland. Und da wurde mir das einfach so klar, dass es dann ja schon recht großes Reservoir an guten Leuten gibt, die eine gewisse Grundbildung marxistischer Art haben. Und das sind vielleicht ja nur Hunderte oder Tausende Leute, also unsere Partei hat, glaube ich, so 2000 Mitglieder. Aber das ist ja auch schon was. Also wenn wir die einfach nur halten und einfach nur gut ausbilden, dann ist das auch schon ein Schritt in die richtige Richtung und ein richtiger Gewinn für die Partei. Und dann stehen wir in 10 Jahren viel besser da. Und genau, also ja, wir müssen nicht so sehr auf diese Massenbewegung schauen, zumindest im Moment nicht. Das ist nur meine Analyse. Wir kommen auf keiner Ebene im Moment an gegen den Imperialismus und müssen uns das auch einfach eingestehen und realistisch planen und sagen, okay, hey, das ist die Lage. Aber wir gehen ja trotzdem nicht auf, sondern sind kampfentschlossen. Und haben eine ganz, ganz klare und feste Vision von unserer wissenschaftlichen Weltanschauung und unserer Vorstellung, die Welt zu verändern und dass es definitiv dazu kommen wird, wenn die revolutionäre Situation eintritt oder heranreift oder ja, dass wir dann unseren Platz in der Geschichte einnehmen werden und finden werden oder zeigen werden, dass wir es drauf haben, dass wir es wieder machen können, wie schon die Bolschewiki unter Lenin damals 1917 die Revolution zu Wege brachten in Russland. Aber wir können es genauso machen in Deutschland. Wir müssen uns vorbereiten und auf den richtigen Moment warten. Genau, und ja, also was dieser Traum, dann in den USA zu sein, als Rapper und so, ja, das ist auch ein imperialistisches Land, aber es ist ja kein Unterschied zu Deutschland. Genau, das ist genau der Punkt. Natürlich, ein Kommunist Da fürchte ich mich schon hier in Deutschland vor der Staatsmacht, wie ist das denn erst in den USA? Könnte man dann einfach einkassiert werden ins Gefängnis oder gleich nach Guantanamo? Naja, das wahrscheinlich nicht so direkt, aber es ist schon eine relevante Frage. So, zum Beispiel Gabi Weber, diese deutsche Journalistin, die sehr guten Investigativjournalismus macht, meinte, weil sie würde sich gar nicht mehr trauen oder einfach gar nicht mehr in die USA reisen, weil sie vermutet, dass sie da nicht mehr reingelassen wird. Wegen ihrer kritischen Recherchen oder Bücher zu was auch immer, wahrscheinlich, weiß gar nicht, John F. Kennedy oder solche sogenannten Verschwörungstheorien. Oder ja, zu Südamerika und hat sie ja viel geforscht und zu dem, was der US-amerikanische Imperialismus da angerichtet hat. Genau, und das sieht der Imperialismus natürlich nicht gern, wenn man ihn so ans Bein pisst und da die Wahrheit offenbart. Und deshalb, ja, würde sie nicht mehr reingelassen. Und das hat mich schon ins Nachdenken gebracht, damals war, aber mittlerweile bin ich halt an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich würde doch auch noch mal gern in die USA reisen, aber dazu wäre es dann vielleicht nötig, einfach auch nicht berühmt zu sein oder nicht durch meine Schriften und Podcasts so sehr bekannt zu werden. Weil wenn ich erstmal diese Aufmerksamkeit der Geheimdienste und der Regierungen auf mich ziehe, dann gibt's, glaube ich, kein Zurück mehr. Also dann haben die mich auf dem Radar und haben auch verstanden, dass ich jemand bin, der keinen Spaß macht und der davon nicht ablassen wird vom Kommunismus und nicht irgendwie anders zu bändigen ist, als irgendwie dadurch, dass man ihm alles nimmt, natürlich wirtschaftlich oder eben gleich ins Gefängnis steckt. Genau, also das ist meine Überlegung. Ich muss mir einfach auch selber klar werden, was will ich machen, aber letztendlich ist das ja auch nicht so wichtig mit den USA, ne? Dann ist mir meine Kunst doch wichtiger und würde sagen, ich produziere. Aber dann bin ich hier in Deutschland eben genauso wenig sicher, oder? Ein wenig stabiler ist Deutschland ja doch noch als die USA, muss man ja sagen, das Zentrum des Imperialismus, wo sich die Widersprüche am krassesten zuspitzen und der Bürgerkrieg schon in, naja, vielleicht nicht greifbare, aber mittelfristig vorstellbare Nähe rückt, wie jetzt hier in Deutschland zumindest noch nicht, habe ich das Gefühl, auch mit diesen Wahlen und so und dieser Hype, die AfD, was sie geholt hat, angeblich so beeindruckend. Das beeindruckt mich nicht so irgendwie, dieses AfD-Ergebnis oder ja. Aber andere Genossen sahen das auch anders gestern und das ist ja ein interessanter Meinungsaustausch. Nur ich wollte hier diesen Punkt machen, meine eigene subjektive Überlegung und ob ich hier überhaupt sicher bin. Genau, und das ist der Punkt, dass ich dann dachte, ja, ich muss nach Kuba auswandern. Das dachte ich sowieso schon auch davor und dachte ich auch schon vor ein paar Jahren. Generell nach Südamerika würde ich mal gerne wieder zurück. Aber jetzt, wo ich so als Kommunist irgendwie gefestigt bin, wäre natürlich Kuba meine erste Adresse. Und das macht sehr viel Sinn. Also das habe ich auch unabhängig von diesem Gedanken, da einfach sicherer zu sein in meinem publizistischen Schaffen und einfach mehr Meinungsfreiheit zu genießen oder mehr, ja, Pressefreiheit oder was auch immer, dass ich da einfach meine Gedanken rausbringen kann und mich nicht darum kümmern muss, dafür ins Gefängnis gesteckt zu werden. Oder viel schlimmer als Gefängnis kann ja auch sein, dieser Hype, ne, dass man auf den Thron gehoben wird, zum Superstar durch diesen Mediendschungel gereicht wird, durch die Feuilletons und so. Das kann auch sehr schlimm sein und das kann auch, dachte ich dann, was damit zu tun haben, dass die Stars dann psychische Probleme bekommen oder was auch immer mit Drogen oder wie auch immer. Aber das ist ja nicht einfach. Und genau das ist nämlich der Punkt. Dem Imperialismus ist es doch egal, wie er diese kreativen Köpfe zum Schweigen bringt oder sie unschädlich macht. Hauptsache irgendwie sie unschädlich machen, dass sie nichts mehr gegen den Imperialismus anrichten und sagen können. Und eine sehr gute Strategie ist da eben, dass, glaube ich, mit den Medien und Feuilletons und dieser ganze Kulturquatschbetrieb. Und liebe Leute, die ihr da arbeitet, und ihr seid ja auch unterjochte Proletarier, aber man muss halt sagen, ihr erfüllt diese Position wie diese ganzen Künstler und Kunstkritiker, Literaturagenten und so. Dass ihr für den Imperialismus einfach den Überbau verwaltet und damit das Dogma, die Ideologie dieser Gesellschaft verwaltet und dafür sorgt, dass die Menschen weiter zur Arbeit gehen und weiter alles akzeptieren und abnicken und nicht in Frage stellen, nicht mal sich vorstellen können, dass es eine andere, bessere Welt geben könnte. Und ihr seid in dem Sinne mit schuldig oder mit die Ausführer und, oder Henker oder ja, Exekutoren jedenfalls dieses Imperialismus. Aber in gewissem Maße sind wir das ja alle. Und alle, die wir arbeiten müssen. Nur das, ja, wollte ich halt schon klar machen hier, dass ich da absolut keine Lust habe, in diesen Betrieb irgendwie reinzurutschen. Und dass allein deshalb Kuba ein notwendiger Schritt für mich wäre. Ja, aber das liegt jetzt auch noch in etwas weiterer Zukunft. Also das will ich jetzt nicht direkt planen, sondern dann frühestens nächstes Jahr. Weil ich einfach viel bei meiner Arbeitsstelle, da will ich einfach auch einen gewissen Arbeitseinsatz geben, jetzt wo ich den Vertrag unterschrieben habe, will ich nicht gleich wieder gehen nach einem Jahr oder so, sondern dann vielleicht, ja gut, nach 2 Jahren. Da will ich einfach einen gewissen Einsatz doch zurückgeben, weil ich fühle, ja, da fühle ich mich gut aufgenommen und so, und in einer schwierigen Situation haben sie mir dort eine Chance gegeben. Aber ja, aber was rede ich hier? Das ist zu viel. Ich muss langsam zum Schluss kommen. Ich wollte das nur sagen. Kuba, Kuba, ja, ja. Also ja, dass ich gerade einfach nur dabei bin, das richtige Verhältnis zu meiner Kunst zu finden und zu überlegen, wo ist überhaupt das Publikum oder die Rezipienten dafür. Aber das ist noch nicht mal das Wichtige, sondern zu überlegen, wo ist der richtige Platz, der richtige Ort, um diese Kunst zu produzieren und wo ich mich auch sicher fühlen kann. Und ja, langfristig ist das sicherlich Kuba. Und nicht Deutschland, auch nicht die USA, aber ich weiß, ich kann jetzt auch nichts Näheres, ja, preisgeben sowieso nicht, aber mir auch gar nicht persönlich selber klar werden darüber. Ich bin in einer komischen Phase, aber in einer schönen Phase auch. Und dieses Komische hat einfach damit zu tun, dass ich früher auch schon viele Romanideen hatte und geschrieben habe und so, aber dann habe ich das wieder weggelegt und gedacht, ja, natürlich, du könntest ja aufsteigen zu diesem literarischen hellen Stern und dass du so leuchtest und so krass gelobt wirst in den Feuilletons und in den literarischen Quartetts oder so, aber dann legst du das wieder weg und es hat auch mit diesem Druck zu tun, ne? Du musst dieser glänzende, besondere Mensch werden, oder? Und das ist ja alles schon so angerichtet, ne? Was der Imperialismus anrichtet, natürlich die Produktionsstrukturen. Wenn du einen Roman veröffentlichen willst, dann hast du halt diese Verlage, die du ansprechen kannst und so. Sind alles diese Monopole, die schon existieren. Und klar kann man auch einen Selbstverlag und so, aber das orientiert sich ja alles auch daran. Also es ist da kein Rauskommen aus dieser Struktur, wie man denkt, dass man zu produzieren hätte. Und genau, ich will einfach frei sein im gewissen Sinne. Ich bin verrückt, danach irgendwie gewisse Autonomie und Selbstherrschaft zu erlangen und weiß nicht, wie das gehen kann hier im Imperialismus, aber es muss schon einen Weg geben und vor allem durch mein Schreiben jetzt in den letzten Wochen habe ich mich so sehr auch befreit, dass es schon fast zu viel ist, ne, dieses Rappen da, aber dann habe ich auch teils ein englisches längeres Gedicht geschrieben und dann aber auf Deutsch vor allem wieder Prosatexte weitergeschrieben, so, und diese Prosatexte, wow. Das wollte ich nur sagen, Leute, also was ich da am Produzieren bin, was da vielleicht irgendwann mal rauskommt, ja, das ist top secret und so, aber ich möchte euch doch verraten, es geht einfach um die intimen Fragen und diese Sache, dass die eigenen Gefühle, die Emotionen zu beleuchten, zu reflektieren und aus dem Alltagsleben etwas zu abstrahieren oder ja, eine gewisse Reflexion einzubauen. Und es geht immer um die Erotik, die Liebe, diese Sehnsucht nach der Umarmung, dieses Verlangen, gemeinsam die Welt zu erkunden, so wie hier in einer wunderschönen Landschaft spazieren zu gehen. Wow, das hier ist echt ein schöner Fleck, wo ich gerade stehe. Da war ich, glaube noch nie auf diesem Hügel hier. Wow, das ist wirklich atemberaubend hier. Ganz schöne Weinberge links und hier rechts zieht sich der Wald entlang, das Tal mit dem Fluss unten. Ey, das ist ja fast nicht auszuhalten. Ja, und die Liebe, die ist das ganz große Ding, liebe Leute. Hey, aber lasst mich doch auch einfach mal erwachsen werden. Genau, Marlon Krohn, er ist mein ganz, ganz großer Mentor. Er ist in dem Sinne marxistisch. Also mein Gott, sagte ich schon mal, dass er mein Gott ist, ne, im Podcast. Und das ist in gewisser Weise so. Und ich will mich auch von ihm lösen, merkte ich. Weil das ist es auch, was ich in den letzten Wochen und auch in diesen englischen Raps reflektiert die Beziehung zu den Eltern. Und Marlon Kohn ist auch so eine Art Vater, eine sehr wichtige intellektuelle Vaterfigur für mich. Und da will ich mich aber auch davon lösen, weil ich fühle, das ist nicht gut in einer so engen Beziehung der Abhängigkeit oder der gefühlten Verbundenheit zu den Eltern zu sein. Weil man lebt dann auch immer gegen die Eltern an, zum Beispiel gegen Marlon Kohn fühlte ich, dass er so schreibt, also dass sein Buch Kommunismus für Erwachsene ist wirklich das, was mich so in Brand gesteckt hat für den Kommunismus. Aber dass er so strukturiert schreibt und was er da beschreibt über den Kommunismus, lässt sich immer aufs ganze Leben anwenden. Dass wenn man was durchziehen will, dann braucht man einen Plan, dann braucht man den Willen und dann kann man das auch machen. Aber da muss man halt Schritt für Schritt, jeden Schritt, einen vor den anderen setzen. Und das ist es, was die allermeisten Leute nicht glauben, nicht verstehen können. Auch ich nicht, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Weil diese bürgerliche Welt natürlich uns alles so kaputt macht und genau dieses eine hohe, glänzende Produkt, ja, das ist irgendwie imaginär, du könntest es erreichen, aber die wirklichen komplizierten Schritte dann nie setzen. Und so erklärt Gronde halt ungefähr mit dem Kommunismus, ja, ja, natürlich ist das das richtige Projekt und so, was Marx da auseinandergelegt hat. Das mag vielleicht in Einzelheiten Fehler aufgewiesen haben, aber als gesamtes System war es einfach richtig und hat sich auch bewiesen durch die Historie, dass er recht hatte. An tausenden Erscheinungen können wir das sehen durch die Geschichte und vor allem eben durch Lenin und die Revolution der Bolschewiki, dass sie ja wirklich, dass die Gedanken von Marx wirklich geworden sind und wirklich zu einer Verbesserung der Gesellschaft geführt haben. Und unter anderem dazu, dass der Faschismus aus Deutschland besiegt werden konnte, was eine sehr große Errungenschaft ist, was man hier in Deutschland natürlich nicht ganz so, na, nicht ganz so sieht. Aber das, genau, darf sich nicht einlassen auf diese imperialistische Sicht, dass diese ganze Scheiße, wir dürfen uns nicht den Blick des Imperialismus zu eigen machen. Das ist einfach objektiv so, den Faschismus, den verfickten Faschismus niederzumachen und kaputt zu machen und zu besiegen, das ist sehr, sehr richtig und sehr gut. Aber ja, also was Marx da tat und auf dem Aufbau andere Kommunisten in vielen Ländern, auch in China oder Vietnam oder wo auch immer. Jetzt habe ich meinen Faden aber verloren. Ja, aber Marlon Kohn ist diese ganz große Vaterfigur und genau, man setzt einen Schritt vor den anderen. Ah, und da kommen natürlich auch noch Fehler vor, genau so ist es nämlich. Diese Welt ist nicht so rein und so ideal und die Bolschewiki, die sind auch keine Engel und so, sind auch keine Teufel, wie es heute natürlich dargestellt wird in Geschichtsbüchern, ja, die waren einfach teuflisch und das ist ganz, ganz böse. Aber natürlich keine Engel und Leute, die Fehler machen, einfach Fehleinschätzungen oder was auch immer schief geht und ja, das ist aber auch irgendwie so logisch und das muss man nur lesen, meine ich, bei Kohn und verstehen. Ja, das ist ja das ganze bürgerliche Ressentiment gegen den Kommunismus baut nur auf diesem einfachen Trick auf, zu sagen, hey, wenn es doch so ideal wäre, die Kommunisten schwadronieren da von einer idealen Welt, wie kann es dann sein, dass in der Sowjetunion noch nicht das Paradies ausgebrochen ist und dass da auch Fehler gemacht wurden? Und diese einfache Hirnfurz oder Taschenspielertrick ist aber so wirksam und es ist so wirksam zu sagen, ach ja, nee, einen Schritt vor den anderen zu setzen, das ist nämlich das Ding. Das ist den Leuten auch zu kompliziert. Ich selber bin noch faul. Ich merke es an mir und die Leute akzeptieren diese bürgerliche Propaganda gern, weil sie ihnen eine bequeme Ausrede liefert fürs Nichtstun. Ach, ich kann diese imperialistische Herrschaft über mich einfach ergehen lassen, weil alles andere, nämlich aktiv zu werden und dagegen zu kämpfen, anzugehen und Revolution zu machen, das wäre noch schlimmer. Das führt angeblich zu Grausamkeit und zu unmenschlichen Zuständen. Und deshalb will ich das einfach nicht tun. Genau, ich will genau das tun, was mir der Imperialismus vorlegt und vorsagt und beeinflusst. Das ist eben die heutige Situation. Aber mein Punkt war nur diese Ausführung, die Kohn da liefert, lassen sich auch einfach aufs Leben anwenden, dass man da auch einen Schritt von anderen setzen muss und dabei auch Fehler machen wird, aber das diskreditiert ja nicht das Gesamtprojekt und es ist trotzdem richtig, neue Projekte, neue Ideen zu verfolgen und da wird es Imperfektionen drin geben, aber hey, man kann sich auch nicht ewig daran aufhängen, sondern muss einfach das große Bild im Blick haben und sehen, es ist gut, überhaupt vorwärts zu kommen, überhaupt was Neues zu wagen und was zu transformieren, das eigene Leben zu ändern oder das Leben der ganzen Gesellschaft umzustürzen, was natürlich ein vielfaches komplizierter ist, aber trotzdem möglich. Ja, und genau, das ist nun mein Punkt, wurde mir dann klar, dass ich auch so bin, in dem Sinne rebellisch gegen Marlon Kohn, mein intellektueller Vater, dass ich fühle, Ja, du hast das in mich reingeprügelt und ich habe das verstanden eigentlich, dass es richtig ist, so strukturiert zu arbeiten und dass ich eigentlich auch so arbeiten sollte an meinen Texten. Aber ich will das nicht, genau. Ich will das nicht, weil ich auch einfach rebellisch sein will, so wie es ja das Vorrecht der Jugend ist. Und ich bin eben noch jugendlich und das meinte ich. Ich will erwachsen werden, ich will mir diese Zeit nehmen. Und liebe Leute, lasst mir einfach diese Zeit, mein Leben zu genießen. Es ist, ja, es ist möglich, dass ich so weit kommen könnte, wirklich zum Superstar zu werden und was weiß ich, national berühmt oder weltweit berühmt. Aber dann würde ich einfach auch sagen, ja, wenn es schon so weit kommt, dann lass mich wenigstens diese Zeit jetzt noch genießen, wo ich so unbekannt bin und so durch die Straßen gehen kann. Und vor allem auch meine eigene Sexualität ausleben oder überhaupt erst entdecken, das ist es nämlich. Meine Schriften bauen darauf auf, auch diese eigenen sexuellen Gefühle auszubeuten und ganz krass sich nur daran aufzuhängen, dieses tägliche Erleben und das auszudrücken, was sonst im normalen alltäglichen Diskurs versteckt bleibt, aber was ja trotzdem uns allen durch die Köpfe geht und uns unser Fühlen und Denken so sehr beeinflusst, dieses sexuelle Begierde. Und das ist einfach nur mein Geheimrezept für Literatur und so schreibe ich und ich habe keinen anderen Plan und will auch nichts anderes. Ich bin auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten davon weggekommen, von meinen früheren Romanversuchen. Gut, Budget, das war eine große Idee und Imperialismus war auch ein anderer großer Romanversuch von letztem Jahr. Die, ja, bin ich weiter am Verfolgen, aber darüber hinaus habe ich jetzt einfach mich eher so kleineren Texten zugewandt. Kleineren, ja, Versuchen, was auch immer, ist egal. Einfach nur, dass es um das Sexuelle geht und das auszubeuten, ganz krass sichtbar zu machen, was sonst verborgen bleibt im Leben, in der Literatur, überall, aber was so einfach auszudrücken ist und doch so essentiell und so bewegend, so anregend. Und so ist ungefähr meine Literatur, so ist ungefähr das, was ich mir vorstelle, rauszubringen und vielleicht auch erstmal diese kleineren sexuellen Sachen und dann erst Budget und Imperialismus, die natürlich auch gespickt sind mit Erotik und so weiter, aber die an sich einfach ein größeres politisches Thema auch verfolgen, ne? Was sich ja auch schon am Titel ablesen lässt, Budget und Imperialismus. Ja, und gut, hier ist so windig. Und das wollte ich sagen, liebe Leute, es ist jetzt diese Zeit, irgendwie fühle ich so, Sexualität ist auch was Schönes. Und ob es schöner ist, als zu schreiben oder zu denken, das weiß ich noch nicht mal. Also in diesem Seminar bei der Partei in Leverkusen, Seminar über die Grundlagen des Marxismus, da stand dann vorne in unserem Lesebuch ein Zitat von Bertolt Brecht drauf, dass das Denken ist eine der größten Vergnügungen, die die menschliche Rasse erfunden hat. So ging dieses Zitat ungefähr und das ist sehr gut. Und die Frage ist natürlich, ja, das ist eine Frage, die ich mir schon vor 3-4 Jahren gestellt habe, als ich mal mit meinem Bruder diskutierte, ob es schöner ist, Sex zu haben oder einen wirklich schönen Gedanken zu Ende zu denken, im Sinne von philosophieren und für sich etwas denken, etwas fabulieren, etwas zurechtspinnen oder zurechtzimmern gedanklich. Und ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass es darauf so eine einfache Antwort geben kann überhaupt. Und es ist auch nicht so wichtig, es ist alles dialektisch zu beantworten. Ja, aber ich sage einfach, ich habe schon den Bedarf für mich persönlich, da noch weitere Erfahrungen in dem Bereich zu machen und weiß aber gar nicht, wie schnell oder wann oder wie. Und ich fühle aber, bevor das nicht geschieht, will ich auch nicht so richtig meine Schriften rausgeben, weil, ja, ich kann es nicht genau beschreiben, aber es ist wirklich so ein Gefühl, wie schon mit meinen ganzen Podcasts und so, dass ich immer für jemanden arbeiten und produzieren wollte, den ich liebe oder wo ich das Gefühl habe, ja, da könnte sich was entwickeln zwischen uns und es könnte vielleicht ein Anstoß sein, dieses Liebesgeschenk jetzt aufzunehmen, diesen schönen Podcast, diese Geste, und dann die andere Person so verliebt zu machen oder ja, das als Anknüpfungspunkt. Aber das ist jetzt egal, ob es jetzt ein Podcast ist oder was auch immer. Ich will nur, dass was ich aber eigentlich fühle, ist ja, dass mir die Literatur wichtiger ist als die Liebe und dass ich bisher immer die Liebe so hoch geschätzt habe. Und das aber auch eine Art Feigheit ist, eine Art Flucht davor, vor dem, was ich eigentlich weiß, was in mir steckt, nämlich die Literatur und das Denken und Schreiben. Und das ist aber ein harter Gedanke, weil wer will schon die Liebe so geringschätzen und sagen, ach komm, das ist ja doch was sehr Essentielles, ne? Ja, und so viel kann ich, glaube ich, einfach nur sagen. Ich glaube, dann bin ich ja am Ende und habe mich leer gequatscht. Und was soll ich noch mehr sagen, Leute? Ich glaube, ich bin, ja, bin wirklich gelehrt. Und ja, vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit und lasst mich dann darauf zurückkommen bei einer der nächsten Folgen hier von Tischlein. Deck dich. Uch, da jetzt. Oh, waren jetzt noch ein paar Fahrradfahrer hier mit drauf auf der Tonspur. Aber nee, es ist wirklich Zeit, Schluss zu machen, fühle ich. Ja, lasst euch das durch den Kopf gehen. Geht auch mal raus, genießt das schöne Wetter, ne? Halbwegs den schönen Sommer jetzt. Und ja, ciao, ciao, auf Wiederhören.